Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich hier anfange. Hatte ich das geordnet? Also heute kommen wir im Prinzip, finde ich, zum Kern, das, was uns, also aus unserer Achtsamkeitsperspektive, finde ich, oder was mich am meisten interessiert, ist natürlich, was haben die Griechen so gemacht und was war ihr Erlösungskonzept? Und das letzte Mal hatten wir uns ja so ein bisschen das angeschaut mit dem Entstehungsprozess von der Welt, ausgehend von dem Guten und mit den Ideen und dann mit dem Nous und mit dem Handwerker, dem Jürg. Und dass jeder Mensch also in sich auch diese Vernunft, so wie das meistens übersetzt wird, in uns haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, das ist ja alles ganz schön und gut, aber welche Relevanz hat das jetzt oder welche Konzepte gibt es, um so eine persönliche Entwicklung zu machen? Und es gibt jetzt bei Plato, der Staat, gibt es eine relativ gute Beschreibung, wie er sich die Entwicklung von jemanden vorstellt. Und sein Ideal ist natürlich der Philosoph. Ja, und es geht eigentlich darum, offensichtlich dieses Gute, was also die das Ausgangsding war von dem ganzen Weltprozess. Und das Ziel, so wie ich das verstanden habe, ist, dieses Gute zu schauen. So, das ist sozusagen das Megaziel. Und da gibt es einige Zwischenschritte. Und beschrieben hat er das in der Politeia, also dem Staat oder dem Buch des Staates. Und wenn ihr euch erinnert, hat er ja die Gesellschaft so in drei verschiedene Bereiche eingeteilt. Es gab einmal den sogenannten Nährstaat. Das wären in heutiger Terminologie, das sind es eigentlich die Steuerzahler. Ja, also die so den ganzen Betrieb am Leben erhalten. Und dann gibt es die Wächter. Also das ist so, hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, das ist das Militär. Und zwar haben die zwei Funktionen, einmal den Schutz nach außen und einmal den Schutz nach innen. Das heißt also auch für die Aufrechterhaltung des Staates. Aber bei Plato haben die sozusagen auch ein ethisches Ideal oder verkörpern sie ein ethisches Ideal. Und die besten dieser Wächter, also aus diesem Pool der Wächter, gehen dann die Herrscher hervor und die nannte er Philosophenherrscher. Und das sind die man wahrscheinlich in buddhistischer Terminologie, sage ich mal, als die Erwachten nennen würde. Und auch hier gibt es diese Komponente, einerseits die staatliche Funktion, das heißt, die sind dafür zuständig, dass der gesamte Staat funktioniert, wobei der Plato immer in Stadtstaaten gedacht hat, das heißt also in überschaubaren Einheiten. Aber nicht nur, dass sie sozusagen dafür zuständig sind, so wie unsere Politiker, ja, sondern dass mit ihnen auch ein besonderes ethisches Ideal verbunden ist. Das heißt, das sind die Leute, die eigentlich entwicklungspsychologisch am meisten entwickelt sind. Das ist die Idee. Das heißt, die Idee ist, dass die das Gute, das habe ich heute nicht mit dabei, aber dass die das Gute geschaut haben. Das ist sozusagen die Grundidee. Und daher leitet er auch diese außergewöhnliche Herrscherfunktion von diesen Philosophenherrschern ab. So, das war so sein Konzept. Für die Steuerzahler, mit denen hat er sich nicht so viel beschäftigt, sage ich mal, ja, weil denen ihr Hauptjob halt das war, die Landwirtschaft zu schauen, dass da also genug Essen vorhanden ist, die Handwerker, die Kaufleute und so. Und damit also die Wächter ihre Funktion erfüllen können, war das, und das ist jetzt ein Unterschied zu Athen, also zu dem Stadtstaat, in dem eigentlich der Plato gelebt hat, weil in Athen gab es ein Volksheer. Das heißt, jeder Athener Bürger war angehalten, in der Armee zu dienen. Und zwar also unterschiedlich von der Einkommensstufe haben sie unterschiedliche Positionen innerhalb der Armee gehabt. Aber es war eine sogenannte Volksarmee oder wie immer man das dann auch nennt. Bei den Spartanern war das ein bisschen anders. Da gab es sozusagen die Spartiaken und die waren eigentlich die militärische Oberschicht und denen ihr Hauptbeschäftigung bestand darin in Kriegstraining. Das heißt, die haben ihr ganzes Leben lang nur trainiert und das war sozusagen die Herrscherschicht und die hatten dann also ihre eigenen Versklavten, müsste man sagen, also die Heloten nannten die sie. Das waren die Leute, die sie besiegt hatten und die, so ähnlich wie bei uns im Mittelalter, die Leibeigenen, die durften ihren eigenen Hof behalten, mussten aber immens viel Abgaben zahlen, damit die, also der Kriegerstand davon finanziert wird. Ja? Und dieses Ideal hat offensichtlich der Plato auch übernommen. Nur, dass er auch hier das mit einer ethischen Komponente verbunden hat. Das heißt, die Wächter waren auf dem Weg, zu einem Philosoph zu werden, beziehungsweise es war ein Schulungsweg, wie man also dann dieses omnipräsente Gute erschauen kann. So weit, so gut. Jetzt hat er unterschieden, jetzt gibt es da verschiedene Gleichnisse, wie er das beschrieben hat, beziehungsweise eigentlich hat er das jetzt gar nicht beschrieben. Man weiß nur, das war offensichtlich sein Hauptanliegen. Man hat die ganzen Dialoge von Plato, aber man hat nicht wirklich die Antwort, was haben die Leute da wirklich machen müssen. Oder was war das Gute? Das heißt, was ich das letzte Mal ja schon erwähnt habe, ist, immer wenn der Sokrates an diese Stelle kam, wo es darum ging, das Gute zu definieren oder ganz konkret zu erzählen, was man da jetzt machen muss oder so, hat er abgelenkt. Oder hat er gesagt, ja, jetzt nicht, sondern irgendwie so. Und daraus hat sich dann bei den Philosophiehistorikern unterschiedliche Schulen und Interpretationen gebildet. Das heißt, es gibt die sogenannte Tübinger Schule, die haben wir das letzte Mal auch schon erwähnt, die gesagt haben, es gibt offensichtlich zwei Ebenen in dieser platonischen Lehre. Es gibt einmal die Ebene der Texte und Plato selbst hat ja die Texte oder überhaupt das Verschriftlichen von Ideen eher negativ, will ich vielleicht nicht sagen, aber begrenzt beschrieben. Das heißt, man kann mit den Texten nur einen bestimmten Teil ausdrücken und deswegen haben die Philosophiehistoriker daraus, manche, also die Tübinger Schule, daraus geschlossen, dass es noch eine Geheimlehre geben muss. Das heißt, etwas, was er nicht in den Texten ausgedrückt hat, was aber in der Akademie gelehrt wurde. Das ist sozusagen die Unterstellung. Beweisen kann man es nicht. Aber diese Tübinger Schule hat sich sehr viel Mühe gegeben, aus diesen verstreuten Hinweisen in seinem ganzen Werk der Dialoge diese Dinge zusammenzutragen und daraus sozusagen diese Theorie zu bilden. Und was ich das letzte Mal ja auch schon erwähnt habe, im tibetischen Buddhismus ist genau das gleiche Konzept. Das heißt, auch dort gibt es zwar keine Geheimlehre, die abgeschlossen ist, aber der Schüler wird immer nur zu seinem Entwicklungsstand unterrichtet und die Dinge, die für ihn noch nicht sozusagen fassbar sind, werden ihm auch nicht unterrichtet. Insofern gibt es da auch so Abstufungen und das wäre so ein ähnliches Modell, wie die Tübinger Schule behauptet, dass es bei Plato war. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Tübinger Schule, ob die sich mit Buddhismus beschäftigt haben, keine Ahnung. Aber es ist nicht so weit weg von Realität. Ja, weil es nützt ja nichts, jemanden, der wenig Ahnung von Physik hat, etwas über Quantenphysik zu erzählen. Das macht ja null Sinn. Also braucht er erstmal eine Ausbildung über die normale Physik und Mathematik und so, bis er dann zu dem Punkt kommt, sich vielleicht irgendwann mal mit Quantenphysik beschäftigen. Und das ist so ein bisschen die Idee bei diesem Modell. Was wir aber sehr wohl finden in der Politeia, ist so eine Art Plan, was jetzt, also wie sich das sozusagen Plato die Ausbildung vorgestellt hat in diesem Idealstaat. Ja? Das bekannteste Beispiel, das so diesen Weg der Entwicklung aufzeigt, ist dieses Höhlengleichnis. Da habe ich mal dieses Bild genommen. Das ist so der Klassiker innerhalb der platonischen Philosophie offensichtlich, wird immer wieder zitiert, meint nichts anderes, dass hier die Normalsterblichen sind hier angekettet und die schauen auf so eine Wand in einer Höhle. Hinter ihnen ist so ein Feuer und da ist dann, sind dann irgendwelche Leute, die in ihrem Rücken Gegenstände durch die Gegend tragen und der Schatten des Feuers bzw. der Gegenstände wird auf die Wand gebracht und die Leute sehen nichts anderes als die Schatten. Und die Idee bei Plato ist, das ist sozusagen unsere materielle Welt. Ja? Es ist ein Abbild, was wir das letzte Mal ja schon gehört haben, von den Ideen, die in einem Extrabereich irgendwie herumschweben oder sowas, die sozusagen die Kopiervorlagen sind für unsere materielle Welt und die Gegenstände in unserer materiellen Welt. Der Normalsterbliche sieht aber nur die materielle Welt. Das heißt, und das Höhlengleichnis beschäftigt sich eigentlich davon, dass einer, jetzt müsste ich mal genau nachschauen, aber wen es interessiert, kann es gerne nachlesen, gibt es jede Menge Text drüber, der schafft es, aus dieser Höhle herauszukommen. Und da gibt es jetzt zwei Schritte, das ist nämlich das Interessante. Er sieht im ersten Schritt, sieht er dieses Phänomen, dass da jemand die Gegenstände durch die Gegend trägt, die also von dem Feuer, also daraus Schatten entstehen. Und das wäre die Idee der Ideen. Das heißt, im ersten Schritt sieht derjenige, der sich auf diesem Entwicklungsweg macht, sieht also diese immateriellen Ideen. Und der bleibt aber nicht in der Höhle, sondern er geht aus der Höhle raus und dort sieht er dann die Welt und die Sonne und die ganze Welt, wie sie wirklich ist. Und das wäre sozusagen das Bild für das Gute. Das sind so diese zwei Schritte, ja, wie man das Höhlengleichnis lesen kann. Das Interessante bei diesem Höhlengleichnis ist, dass es gibt noch einen zweiten Teil, müsste man jetzt sagen, ja, das ist der erste Teil, das ist der gute Teil. Derjenige, der da draußen rausgegangen ist, kommt dann aber wieder zurück und will den Leuten erklären, dass das, was sie sehen, sind eigentlich nur imaginäre Schatten. Das ist nicht die reale Welt. Es gibt was viel Höheres und viel Besseres. Und ich glaube, sie bringen ihn dann um. Irgendwie endet diese Geschichte nicht so optimal. Müsste man nochmal genau nachschauen. Aber es ist eher tragisch, weil die sind so davon überzeugt, dass die Welt, so wie sie sie kennen, das ist die einzige Welt. Und jeder, der was anderes behauptet, ist sozusagen ein bisschen verrückt. So, das ist kurz Zusammenfassung, Höhlengleichnis, also ein Klassiker. Jetzt gibt es aber nicht nur das Höhlengleichnis, sondern es gibt eigentlich drei Gleichnisse, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Es gibt noch das Sonnengleichnis, das ich überspringe. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht zwei Sätze. Also es gibt sozusagen die Sonne und die Sonne ist das Symbol für das Leben an sich. Ohne die Sonne kann nichts gedeihen, nichts leben und so. Und das wäre das Bild für das Gute. Das heißt, ohne das Gute gibt es nichts auf der Welt. Von der Idee von Plato. Ja? Und immer, was ich das letzte Mal auch gesagt habe, die Grundüberzeugung bei Plato ist, aber nicht nur bei ihm, aber bei ihm ist es ganz konkret, dass es diesen getrennten Bereich gibt, diese immaterielle Welt, die mit unserer gegenständlichen Welt nichts, also nur vermittelt etwas zu tun hat, die aber extra irgendwo anders ist. Das ist wichtig, weil darauf bauen sich dann alle folgenden Konzepte darauf auf dieser Idee der Trennung eigentlich. Und das, worauf ich hinaus wollte, war das Liniengleichnis. Das ist sozusagen auch da, also diese drei Gleichnisse sind im gleichen Text in der Politeia. Und da ist jetzt interessant, dass dort so eine Hierarchisierung von Einsichtsebenen dargestellt wird. Und das wird in der Regel so interpretiert, dass der Entwicklungsweg eines, also von jemandem ist, der in dieser Schulung immer weiter fortschreitet. Und ich lese das einfach mal vor. Also es gibt sozusagen, wenn man sich mit den Erscheinungen beschäftigt, das wären also in unserem Höhlengleichnis die Schatten, ja, und die empirischen Gegenstände, also in der Welt, dann kann man eigentlich nur eine Meinung entwickeln, so nannte er das, Doxa auf Griechisch. Und dann wird das nochmal unterschieden in Vermutungen und für Wahrhalten. Das heißt, die Leute glauben, das ist wirklich so. Die wirkliche Einsicht, und das nennt er dann Wissen, sind sozusagen Stufe 3 und Stufe 4. Und die beschäftigen sich, und das ist jetzt interessant, die Stufe 3 beschäftigt sich mit dem diskursiven Denken. Das heißt, das, was wir in den platonischen Dialogen, in den, wo Sokrates seinen Gesprächspartner immer wieder fragt, wo das so hin und her geht, die Diskussion, das meint dialogisches Denken, und mit Hilfe dieser Diskussion kann man sehr wohl auch Einsichten entwickeln. Das ist ja das Ziel, ja? Witzigerweise ist natürlich immer der Sokrates der Gewinner von diesen Dialogen, die ja so offen sein sollen und dialogischen überhaupt. Aber ja, aber im Buddhismus ist es genau das Gleiche. Ja, also da ist der Buddha auch immer derjenige, der den Durchblick hat, und die anderen stehen ein bisschen da und sagen, ah, super, vielen Dank und so. Offensichtlich ist das so die Struktur. Womit beschäftigt sich dann also in diesem Training das diskursive Denken? Und da ist es interessant, also das Zwischenglied von der gegenständlichen Welt zwischen dem Guten und den Ideen sind die mathematischen Konstrukte. Und zwar Mathematik deswegen, weil sie auf der einen Seite losgelöst ist von den Gegenständen, auf der anderen Seite aber immer noch Verbindung hat mit den Gegenständen. Aber sie formuliert Gesetze, die sozusagen allgemeiner sind oder abstrakter sind als die Welt an sich. Das ist das Interessante. Insofern ist die Mathematik so ein Zwischenglied zu den Überideen, sage ich jetzt mal, bei Plato und dem Guten. Und das manifestiert sich dann auch in dem Bildungsweg des Wächters, so wie er in der Politeia beschrieben wird. So, und das ist jetzt interessant, finde ich. Also, ist alles interessant. Aber so, wie funktioniert jetzt die Ausbildung der Wächter? Ja? Und die fängt mit 18 an. Das heißt also, bis 18 haben sie die normale Ausbildung. Das war bei den Griechen in der Regel Privatunterricht. Also meines Wissens gab es da keine Schulen, sondern gab es Hauslehrer. Und danach, mit 18, mussten sie also 2 bis 3 Jahre einen Militärdienst ableisten. Das war Voraussetzung. Nach dem Militärdienst, das sind sie ungefähr 20, haben sie dann 10 Jahre wissenschaftliche Vorübungen studieren müssen. Das ist so ein bisschen wie auf der Uni bei uns, und zwar mit folgenden Fächern. Und das ist jetzt interessant. Mathematik, Geometrie, Astronomie und Musiklehre, also Harmonik oder Harmonielehre. Das waren die 4 Fächer, mit denen sich die Wächter 10 Jahre beschäftigen mussten. Und da sieht man die Parallele, dass diese mathematischen Geschichten sozusagen das Zwischenglied ist und die Vorstufe eigentlich nur. Aber ein wesentlicher Aspekt. Immerhin 10 Jahre. Dann haben sie 5 Jahre Studium der Dialektik. Und das ist das ist eigentlich der Bereich mit Logik, mit Argumentation und so. Und der kommt erst danach. Das heißt, die Basis muss vorher geschaffen sein, damit man die Dialektik nicht missbraucht. Da gibt es auch eine Parallele im Buddhismus. So wird das immer argumentiert, dass bestimmte Lehren für Anfänger nicht geeignet sind, weil das ist die Gefahr der Missverständnisse so groß. Und solange die nicht eine gute ethische Fundierung haben und ein basales Wissen der Grundstrukturen der Lehre, macht es wenig Sinn, denen andere Dinge zu erzählen, weil die könnten das einfach vollkommen falsch interpretieren. Ja, also hat eine gewisse Logik, sage ich mal. Immerhin 5 Jahre. So, dann sind die schon mal 35. Und dann haben sie sozusagen ihr Theoriestudium abgeleistet. Ja, dann müssen sie 15 Jahre in der Polis irgendwelche Allgemeindienste verrichten. Also so Beamtenjobs oder sowas. Ja, also für die Allgemeinheit arbeiten, dann sind sie 35, 40, 50. Und dann wird geschaut, wer von denen ist von seiner Entwicklung so weit, dass er den letzten Schritt machen kann, sprich, dass er dann zur Erkenntnis oder zum Schauen des Guten geführt werden kann. Und das sind sozusagen ganz wenige, bleiben da übrig. Und das sind dann die, die qualifiziert sind als Philosophenherrscher. Wobei die Philosophenherrscher nicht, ist kein fixer Job, sondern das rotiert oder das macht man manchmal oder so. Ja. Aber das ist so ein bisschen dieser Auslese- oder dieser also Ausbildungsprozess, den Plato beschrieben hat. Und man kann sofort merken, das ist für uns heute also nicht mehr so wirklich aktuell, also eine Ausbildung bis 50 zu machen und dann habe ich vielleicht die Option, irgendeinen Leitungsjob zu haben oder so. Aber der Unterschied zum Buddhismus, ja, und das ist ja unser Thema eigentlich, ist der, dass in dieser Ausbildungsordnung kein Begriff von Meditation vorkommt. Also das, was ein wesentlicher Aspekt innerhalb der buddhistischen Schulung ist, wenn man die klassische buddhistische Schulung in 3 Bereiche aufteilt, und zwar Ethik, Meditation und Einsicht oder Weisheit, ja, dann haben wir hier ein vollkommen anderes Verständnis von Weisheit oder der Erkenntnis des Guten oder was auch immer, als im Buddhismus. Und der Weg ist auch vollkommen anders. Das heißt, gleich breche ich mir einen Finger offensichtlich. Hier ist das, könnte man fast sagen, so eine Art akademisches Studium. Also sehr über den Kopf. Ja? Viel Mathematik, viel Geometrie, viel Reden, viel diskutieren. Ne? Ja? Sehr wissenschaftlich, zumindest in unserem Verständnis wissenschaftlich. Also viel über den Kopf. Und im Buddhismus ist der Weg eigentlich vielleicht nicht vollkommen anders, aber hat eine ganz andere Basis. Das heißt, da ist der Schwerpunkt, oder zumindest in unserer Wahrnehmung, ein maßgeblicher Aspekt ist die Meditation. Und das findet, also den Begriff der Meditation gibt es in der Weise offensichtlich in dem Konzept von Plato, so wie wir ihn aus dem Buddhismus her kennen, nicht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und das ist ein mega Unterschied. Das ist wesentlich, finde ich. Also ein wesentlicher Unterschied. Was dann von westlichen Philosophiehistorikern, ich sag mal, interpretiert wird und wo die Diskussion anfängt, ist bei dem Begriff des Schauens des Guten. Und da gibt es dann also zur Kontemplation, ja, das wäre der, ich glaube, der lateinische Begriff, ja, also da gibt's, könnte man sagen, vielleicht ist da was Ähnliches mit gemeint. Aber wissen tut man es nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Also es ist in den Texten nirgends die Rede, dass die Leute ein systematisches Meditationstraining absolvieren oder irgendwie Gelassenheit formal üben mit Hilfe von Übungen. Ja, natürlich ist Gelassenheit ein Thema und dann auch in der späteren Stoa ein Thema. Aber und das müssen wir dann uns in der Stoa vielleicht auch noch genauer anschauen, aber zumindest hier bei Plato gibt es da kein strukturelles Training so wie im Buddhismus, wo es einen ganzen Kanon gibt von Übungen, von Meditationsformen, wo definiert ist, die und die Meditation hat das und das Ziel und so, um das in einem zu entwickeln. Und das finde ich also für mich eine sehr beeindruckende Einsicht und also auch Unterschied. Das ist zumindest mein Stand des Irrtums.
Das ist ja genau der Ausbildungsweg, den jetzt die Akademiker
haben. Elite macht das heute, ne?
Ja, das macht jeder im Prinzip, weil du machst ein Studium und dann hast du eine gewisse Praxis und dann kannst du in der Führungsposition aufsteigen.
Genau, genau. Da hat sich eigentlich wenig geändert, außer dass der Zugang jetzt breiter geworden ist. Früher war der Zugang privilegiert, ja. So wie hier auch. Ja, jetzt ist er breiter geworden, aber die Struktur ist genau die gleiche. Genau. Ja, genau. Das ist
der beste Weg.
Die Dauer ist kürzer.
Ja. Wie bitte? Die Dauer ist kürzer, ja.
Obwohl die Leute länger leben.
Das wäre auch eine einmalige Lebenserwartung, oder? Da warst du mit 50
auch schon dort, gell? Wie war denn die Lebenserwartung 55?
Nein, ich glaube, den Leuten, denen es gut gegangen ist, die sind alt geworden. Also die Philosophen sind alle alt geworden. Die sind so 70, 80, wenn sie nicht umgebracht wurden, aber... Ich mache jetzt Stopp. Danke.